Dasein mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das uns der Herr schenkt für diesen Gottesdienst, es steht in Matthäus 6, ein Teil der Bergpredigt. Wir hören da auf einen einzigen Vers, der Vers 20, und in Ehrfurcht über Gottes Wort wollen wir uns erheben. Jesus Christus ruft uns da heute Morgen zu: Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen können. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen können. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen uns in diesem Gottesdienst und eben auch in dieser Predigt Gedanken darüber machen, was das Geld in unserem Leben anstellt, was die Finanzkrise auch mit unserem Leben zu tun hat. Du schenkst uns dieses Wort, und zwar davon, dass wir uns Schätze nicht hier auf Erden, sondern im Himmel sammeln sollen. Wir wollen dich bitten jetzt, dass du uns dieses Wort recht auslegen wollest für unser Leben, dass du uns ansprichst in unserer Situation, dass wir die Bedeutung dieses Wortes für unsere Situation erkennen können. Dazu brauchen wir, Herr, deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es geht heute Morgen um die Finanzkrise. Wir werden in dieser Predigt die Finanzkrise in Beziehung zu diesem Wort aus der Bergpredigt setzen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich erstmal geguckt, was es alles so gibt zur Finanzkrise, also zur aktuellen Finanzkrise. Da könnte ich, der ich regelmäßig den Spiegel lese, der ich auch jeden Abend Tagesschau oder Tagesthemen schon so zwei, drei Dinge sagen. Aber ich habe so von wirtschaftlichen Dingen wenig Ahnung. So habe ich ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgefragt bei intelligenten Menschen zum Thema Finanzkrisen. Und das ist das Erste, was ich erstmal festgestellt habe. Finanzkrisen sind überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wenn Menschen mit Geld umgehen, ganz gleich, ob die viel oder wenig haben, zu allen Zeiten, in allen Kulturen, hat es immer wieder Finanzkrisen gegeben. Also bloß und gar nicht schon in der Antike. Ich habe gelesen über den König Midias, den kennen Sie alle in der Sage nach, wer so überall, wo er was angefasst hatte, wurde alles zu Gold, weil er schließlich verhungert, weil er eben so viel nichts mehr zu essen hatte, weil er eben alles Gold zu sich nehmen musste. Hintergrund dieser Geschichte war, dass dieser König Midias in Wirklichkeit in seinem Königreich hingegangen war und hatte aus den Münzen den Metallgehalt herausgenommen, hat den Metallgehalt senken lassen, dass da weniger Silber und Gold drin war und wurde deshalb unglaublich reich. Aber, und das ist der Hintergrund, in seinem Königreich kam es durch diesen Vorgang zu einer riesen Inflation, weil das Geld nichts mehr wert war. Und dann brach irgendwann alles zusammen. Große Finanzkrise damals schon, 7. Jahrhundert vor Christus. Ich habe gelesen von Finanzkrisen im alten Rom, was da alles passiert ist, wie da Finanzsysteme kollabiert sind. Ich habe gelesen von einer ganz interessanten Geschichte in Holland, nicht weit von hier, da gab es mal eine Tulpenzwiebelspekulationskrise. Tulpenzwiebelspekulationskrise. Wir können uns das nicht vorstellen, 1634 bis 37 wurde auf Tulpenzwiebel spekuliert. Und die Tulpenzwiebeln, die wurden teurer und teurer und teurer. Es war schließlich so, dass so drauf spekuliert wurde, dass man für drei Tulpenzwiebeln in Amsterdam ein Haus kaufen konnte. Dass man für eine Tulpenzwiebel 10.000 Gulden bezahlte, während ein Zimmermann im Jahr 250 Gulden verdiente. Irgendwann zerbrach das ganze System, weil niemand mehr glaubte, dass eben Tulpenzwiebeln so viel Wert hätten. Es brach ein ganzes System in Holland zusammen, kam eine große Schwierigkeit, große Krise Holland damals. Ich habe gelesen von den Finanzkrisen in den Vereinigten Staaten 1857 oder 1929, die große Weltwirtschaftskrise, auch da die große Depression. Auf einmal glaubten die Leute nicht mehr dran, dass ihre Anteilsscheine, ihre Aktien so viel wert sind, brach alles zusammen mit vielen Folgen, viel Elend über die ganze Welt hinweg. Und ich habe auch nochmal gelesen über unser Finanzsystem heute. Mir ist nochmal klar geworden, wie verschuldet alle sind. Und das ist das Neue an der Finanzkrise, die wir heute haben. Das ist eine globale Geschichte, nicht? Während früher das so territorial begrenzt war, mal nur Holland, mal nur Rom, mal nur Griechenland, heute hängt das alles zusammen. Und auch wenn Griechenland umfällt, dann hat das auch schon Auswirkungen für China, dann hat das Auswirkungen für Amerika. Wir alle sind verschuldet, nicht nur Griechenland, Spanien, Portugal, nicht nur leben in dem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, das die höchsten Schulden hat. Wir Bremer, wir sind die Griechen der Bundesrepublik Deutschland nicht. Aber alle wir in der Bundesrepublik sind hoch verschuldet. Und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht in diesem System. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und wie ich mir so die ganzen Finanzkrisen angeguckt habe, die es gegeben hat, und auch zu aktuellen, ist mir eines neu klar geworden. Dass eines alle Finanzkrisen dieser Welt miteinander verbindet. Schlimm wird es dann, wenn die Leute ihren Glauben an das Geld verlieren. Ihren Glauben an ihre Aktien. Solange die Leute alle glauben, unser Geld ist stabil, solange die glauben, diese Aktie hat noch den Wert, den sie darstellt, so ein Geldschein hat noch den Wert, der draufsteht, dann ist alles machbar. Und dann können die Regierenden, dann können die Spekulanten machen, was sie wollen. Aber sobald der Erste anfängt, das in Zweifel zu ziehen und nicht mehr daran zu glauben, dann passieren die ganz großen Katastrophen. Das können Sie auch im Grund sitzen, hören Land auf Land ab, wenn Sie die Experten sprechen über den Blick mit den Fernsehrunden, dann sprechen die darum, ja, die sollten Märkte, die Märkte müssen wieder neu Vertrauen fassen, müssen wieder neu glauben. Vertrauen heißt ja Glauben. Wenn das nicht gelingt, dann ist alles vorbei. Dann wird auch diese Finanzkrise explodieren, die wir momentan haben, wenn die Märkte, wenn die Banken, wenn die Anleger kein Vertrauen, kein Glauben mehr haben. Also es geht, das ist mir klar geworden, bei der Betrachtung der Finanzkrisen zutiefst um Glauben oder eben um Glauben, den man nicht mehr hat. Und jetzt komme ich zu dem, ich halte ja keinen betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Vortrag, zu dem, was uns Christen angeht. Das ist natürlich schlimm, wenn die Welt, also die Menschen, die Gott, die Jesus nicht kennen, keinen Glauben mehr an ihr Geld haben. Aber wenn wir nicht mehr ans Geld glauben, dann ist das ganz, 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 ganz furchtbar, weil, wenn wir nicht mehr ans Geld glauben, haben wir irgendwann ans Geld geglaubt. Und dann ist die große Krise da. Nämlich, das ist das Problem von uns Christen in Sonderheit. Wenn wir das Vertrauen in die Finanzmärkte verlieren, dann haben wir ans Geld geglaubt. Ein Christ hat nicht zuerst ein finanzielles Problem. Ein Christ hat immer zuerst ein Glaubensproblem, wenn er Schwierigkeiten mit seinen Finanzkrisen, mit seinen Finanzen hat. Und wenn du jetzt Angst hast vor dem, was kommen könnte mit dem Euro, wenn du Angst hast, dass Griechenland abschmiert oder dass Spanien kollabiert oder dass Italien die Sache nicht mehr bezahlen kann, wenn du dich sorgst um deine Ersparnisse auf der Raiffeisenbank, auf der Sparkasse, auf der Deutschen Bank oder auf deiner Aktienpakete, dann hast du nicht zuerst ein Finanzproblem. Du hast als allererstes ein Glaubensproblem und nicht ein Glaubensproblem in das Geld hinein, sondern du hast dich mit dem Götzen Geld eingelassen und guckst nicht auf Jesus. In der Bergpredigt, wo dieser Wort, was ich als Predigtext mitgebracht habe, entnommen ist, sagt Jesus ganz klar, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr müsst euch entscheiden, wie ihr glauben wollt. Entweder glaubt ihr Gott, dem Allmächtigen, dem Vater, dass der euch versorgen wird mit allem, was ihr braucht, oder ihr glaubt ans Geld. Da müsst ihr euch entscheiden. Übrigens, Krise, Finanzkrise, Krise ist ein griechisches Wort, heißt entscheiden. Krise ist die Entscheidung. Und das müssen wir tun im Glauben. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir dem Geld glauben oder wollen wir Jesus Christus glauben? Weil es geht nicht. Wir dürfen Geld als Christen benutzen, wir dürfen es ausgeben, werde ich gleich noch was zu sagen. Aber das ist die große Entscheidung unseres Lebens. Wem vertrauen wir unserem Leben? Dem Euro oder dem Herrn dieser Welt, Jesus Christus? Jesus sagt ganz deutlich, nach all dem, was hier in dieser Welt ist, da trachten die Heiden, mehr Reichtum zu bekommen, ihre Aktienpakete vermehren, das ist weltlich. Aber so sind wir nicht. Wir haben einen Vater im Himmel, der um alles weiß, was wir heute, morgen und auch in 40 Jahren brauchen. Jedes unserer Haare auf unserem Haupt ist gezählt. Wir brauchen uns keine Sorgen um Geld zu machen. Das können wir nehmen, ausgeben, das genießen, in gute Dinge reinstecken halten, aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wenn wir es machen, wenn wir bei dieser Finanzkrise ebenfalls Bedenken haben, Ängste haben, dann hat der Widersacher uns an der Angel, denn dann dienen wir dem Götzen Mammon. 1. Johannes 2 sagt unser Herr, habt nicht lieb die Welt, denn alles, was Welt ist, das ist Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben. Und es ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Der Euro vergeht, die D-Mark vergeht, die Reichsmark vergeht, alles vergeht, was Geld ist, alle Reichtum vergeht. Jesus bleibt. Und wir sind immer wieder neu gerufen, uns zu entscheiden zwischen dem Geld und dem allmächtigen Gott in Jesus Christus. Nochmal, wir dürfen Geld haben, dürfen wir benutzen. Gott schenkt uns das ja auch am Leben, auch im Evangelium, was uns Michael vorgelesen hat. Wir dürfen das benutzen.
Wenn ich jetzt weiter predige, dann predige ich zu solchen, die eben nicht an den Euro glauben, sondern die an Jesus Christus glauben. Weil wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann ist der Predigtext, den ich euch mitgebracht habe, für euch nicht relevant. Dann könnt ihr den nicht anwenden. Jesus sagt ganz deutlich, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und Diebe nicht einbrechen können. Jesus gibt jetzt keine Tipps wie dein Anlageberater, wie dein Finanzberater, der dann sagt, also ein bisschen Gold wäre ja gut, nicht? Die sagen dann so, ja, man muss sein Geld in viele Nester legen. Wenn ein Nest kaputt ist, dann gibt es noch anderes. Ein bisschen Immobilien, ein bisschen Gold, ein bisschen Aktien, ein bisschen festverzinsliche Papiere, nicht so müssen wir anlegen. Das sagt Jesus nicht. Das wirst du von mir auch nicht hören. Sondern ich werde dir jetzt in dieser Predigt und euch auslegen, was Jesus sagt, wie wir unser Geld anzulegen haben und wie wir zu investieren haben. Damit wir uns Schätze im Himmel sammeln. Nochmal, das ist genau das Gegenteil von dem, was dein Anlageberater sagt und was dir vielleicht auch der Teufel immer wieder einflüstert in dein Herz. Aber wie gesagt, du stehst vor der Entscheidung, vor der Krise deines Lebens. Glaubst du dem Euro oder glaubst du dem allmächtigen Gott, Jesus Christus? Und deshalb habe ich uns aus diesem Bibelwort, heute mal ein bisschen längere Vorrede bis zum eigenen Teil der Predigt, habe ich euch drei Investitionsratschläge mitgebracht. Drei Investitionsratschläge, wie ihr investieren sollt. Erstens, investiert in euren Glauben. Zweitens, investiert in das Reich Gottes. Und drittens, investiert in euren Nächsten. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch Schätze im Himmel sammeln. Kriegt ihr zwar vielleicht keine Zinsen ausgezahlt, aber Schätze im Himmel. Und zu diesen drei Punkten möchte ich jetzt gerne etwas sagen. Erste, investiere in deinen Glauben. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das, was bleibt, wenn diese Welt untergeht, das wissen wir aus dem Korintherbrief, sind drei Dinge. Also Konfirmandenunterricht, da will ich fragen, um welche Dinge drei bleiben, halt nicht, dann will die Konfirmanden sagen, Liebe, Hoffnung und Glaube. Glaube bleibt. Also investiere in deinen Glauben. Machen wir übrigens auch mit unserem Geld, wenn wir so ein paar Finanzleute haben. Nicht? Also wenn du zur Bank gehst, dann werden dir dein Bankberater nicht Dinge empfehlen bei Aktienpaketen, die in zwei Jahren bankrott sind. Würde keiner machen, sondern wenn du dein Geld hier investierst in dieser Welt bei einem guten Bankberater, dann wirst du Geld investieren in etwas, was möglichst lange Bestand hat. Wenn dir einer garantieren könnte, das Geld, was du jetzt in dieses Investment steckst, das hat auch in 1000 Jahren noch Bestand. Also er wird nur zuschlagen. Erleben wir momentan übrigens auch in dieser Finanzkrise. Was machen die Leute? Oh, auf den Aktienmärkten wird es schwierig, wird der Euro bestehen. Sofort gehen alle wieder ins Gold, gehen alle ins Silber. Nicht, das hat ja Bestand über alle Krisen weg. Deshalb ist der Goldpreis auch in den letzten Jahren so angestiegen. Also die Leute packen vermeintlich ihr Geld in ewige Werte, aber glaubt mir, auch Gold und Silber bleibt nicht stehen. Aber was bleibt? Was bleibt, ist der Glaube. Was ist ein ewiger Wert? Könnt ihr nachlesen in der Bibel, wie häufig Jesus Menschen lobt, wenn die Glauben zeigen. Und sagt, das ist was Wunderbares. Der Glaube bleibt. Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Glaube bleibt. Und deshalb sollst du investieren in deinen Glauben. Hä? Werden Sie uns vielleicht sagen, wie investiere ich in meinen Glauben? Also, Siemens-Aktien investieren, verstehe ich. Kakaobohnen zu investieren, würde ich verstehen, halt nicht. Wie ich eine Immobilienform bekomme, weiß ich auch. Aber wie investiere ich in den Glauben? In den Glauben investiere ich durch ganz einfache Dinge. Lesen im Wort Gottes und beten. Und den Gottesdienst gehen. Das ist Investment. Das ist Investment. Ja, aber das kostet mich ja erstmal keine Zeit. Die Bibel habe ich zu Hause, beten kann ich auch so, und Gottesdienst und Wort kostenfrei hier. Aber es kostet was anderes, es kostet dich Zeit. Auch das wissen wir, wir sind ja alles ein bisschen betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich geschult. Zeit ist Geld. Und Benjamin Franklin hat schon festgestellt, halt nicht, time is money. Das ist immer zu ihm in der Buchhaltung gekommen und gesagt, ich will das Buch von ihm kaufen, der Franklin. Und da hat Franklin gesagt, alles klar, das kostet $1. Und der Typ angefangen zu verhandeln, ich will $1 bezahlen, ich will nur 50 Cent bezahlen. Und dann machen wir so 15 Minuten und sagt dann, dieser Mann, der es kaufen will, was kostet das Buch? Natürlich will Franklin haben und sagt, ja, $1.25. Ich sagte, das kann doch gar nicht sein, $1.25 hat nicht, eben hast du noch $1. Und ich wollte natürlich runter, sagt er, remember, time is money. Zeit ist Geld. Ich habe also gegen 5 Minuten verhandelt, also das Buch 25 Cent teurer. Zeit ist Geld. Das wissen wir auch, weil auch wenn es das Handel, wenn man Handwerker bestellen hat, nicht, das macht einen Unterschied. Wenn man eine Heizung in der Stunde repariert oder in 5 Stunden, dann sieht die Rechnung anders aus. Zeit ist Geld. Und so geht es auch uns. Auch unsere Zeit ist kostbar. Und deine Zeit ist nicht kostbar, Spaß, denn Geld in meinen eigenen Glauben zu investieren. Ich sage mal ein Beispiel, nur ein Beispiel. Nimm zum Beispiel Geld und mach mal ein Sabbatjahr und besuch eine Bibelschule. Was ist denn das für eine verrückte Idee, Pastor Latze? Kann ich mir nicht leisten, ich bin mitten im Beruf. Ne? Ich kann doch nicht einfach meine Auszeit nehmen und einfach mich für ein Jahr mal rausnehmen und mich nur mit dem Wort Gottes beschäftigen. Glaub bitte eins. Würdest du das machen? Und würdest dich ein Jahr mit dem Wort Gottes auf der Bibelschule beschäftigen, jeden Tag 8 Stunden vorlesen und hören aber das, was wirklich im Wort Gottes steht, dann würdest du Schätze gewinnen im Himmel. Was du in dem Jahr verdienst an Materiellen in der Welt, das wird natürlich mehr sein, du wirst das investieren. Aber Investitionen in dem Jahr. Oder wir sind ja vor 2 Wochen in Israel gewesen. Auch das ist eine lohnende Investition in den Glauben, wenn man das eine Pilgerreise macht. Also man kann das immer nach Panama fahren, also der Tag nach dann in die Sonne legen und dann wohl inklusive genießen. Da wird man im Glauben nicht weiterkommen. Aber nach Israel fahren mit einer gläubigen Gruppe von Christen und dann die Städte aufsuchen, wo der Herr Jesus gelebt hat, das zu sehen, dort die Bibel zu lesen, dort wo er gekreuzigt worden ist, da wo er gelebt hat, das stärkt den Glauben. Investition in den Glauben. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass du wirklich dir Zeit nimmst, wir haben eben darüber gesprochen, Zeit zu investieren halt nicht. Eine halbe Stunde weniger zu arbeiten, jeden Tag hat es jetzt und sagt, 8 Stunden arbeiten, ich arbeite nur noch 7,5 Stunden, ich nehme für uns wieder einen Busen drauf. Aber dafür biete ich jeden Tag eine halbe Stunde für meine Gemeinde, für die Erwägung hier in der Stadt. Also Möglichkeiten gibt es genug. Ich möchte dir nur eins sagen, investiere dein Geld, Klammer auf, auch deine Zeit, das ist ja Geld, in deinem Glauben. Es ist die beste Investition, die du tun kannst, denn die bleibt für Ewigkeit. Sag nicht eines Tages, wenn du vor deinem Jesus stehst, hätte ich das mal nur gewusst. Und das eben im Evangelium gehört. Eines Tages steht alles am Plan. Wir müssen Rechenschaft abgeben. Wir, die jetzt Jesus Christus haben, wir werden erleben, dass Blut Christi gegangen ist. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir verdammt werden. Aber wir müssen schon mit dem Herrn uns unterhalten. Was haben wir eigentlich mit dem gemacht, an Zeitpunkt, was du uns gegeben hast? Wofür haben wir es denn gebraucht oder missbraucht? Alles, was wir haben, liebe Brüder und Schwestern, kommt alles nur auch von unserem Herrn Gott. Wir sind ohne was in diese Welt gekommen. Niemand hat das mitgebracht. Wir werden auch eines Tages ohne etwas von dieser Welt gehen, von dieser Welt, die Gott gehört. Deshalb ist alles, was hier drin auch ist, sein Eigentum. Und deshalb sollen wir nur zusehen, dass wir möglichst viel investieren in Dinge, die eines Tages auch Schätze im Himmel sind. Und deshalb mein erster Ratschlag, mein erster Investitionsratschlag an dich, investiere in deinen eigenen Glauben. Ein zweites, investiere in das Reich Gottes. Diesen Text, den ich euch mitgebracht habe, der kommt aus der Bergpredigt, aus einem ganz wunderbaren Kapitel in Luther Bibel überschrieben, diese Verse 6,19 bis 6,33 von Schätze sammeln und Sorgen. Schätze sammeln und Sorgen immer zusammen. Und es endet diese wunderbare Abschnitt der Bergpredigt mit einem Wort, da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird dir dann zufallen. Das ist eine tiefe Wahrheit des Glaubens. Nicht, wenn ihr erst anfangt und sagt, jetzt muss ich mich erstmal um mein Konto, meine Lebensversicherung, meine Altersversorgung, das Absichern meiner Kinder und Enkelkinder, ich muss das arbeiten, das noch annehmen und. Und wenn dann alles das gemacht ist, was ich mit dem Geld getan habe, dann sehen wir meine Frau dran, dann ist irgendwann auch Reich Gottes dran. Dann habt ihr alles falsch gemacht. Gott nennt so etwas. Narrei. Wenn ihr nachlesen, Lukas 12 vom Reich und Armbauer, der macht nämlich auch erst. Alles einfach an Erden, größere Schreuen kommen und. Ich und irgendwas auch für jetzt. Jetzt ist alles geschafft. Jetzt habe ich finanziell alles in trockenen Tüchern und jetzt kann ich mich beschäftigen mit all dem und sage Gott, du Narrei, du lachst mit deiner Seele von dir. Und wem gehört dann, was du besitzt? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dann zufallen. Ich sage euch jetzt eines, an dem Wort habe ich zu knacken, seit ich Christ bin. Das sage ich euch ganz ehrlich als euer Pastor. Das ist nicht etwas, was ich hier oben stände und mir das einfach fallen würde, mein Geld, das ich bekomme von der BEK überwiesen, dann weiterzugeben. Das fällt mir ganz oft ganz schwer und ganz oft schaffe ich es nicht zu tun. Gott zeigt mir ganz häufig, wo Dinge dran sind im Reich Gottes und ich schaffe es nicht, von meiner Liebe zum Geld wegzugehen und wirklich dem Wort Gottes zu vertrauen. So sehe ich das auch sonntags morgens in der Bibelstunde, wo auch immer propagiere. Aber ich weiß, dass es richtig ist. Und wenn ich das hier so predige, dann predige ich diesen zweiten Punkt auch ganz besonders zuerst mir. Ihr seid auch alle gemeint. Aber ich bin hier als allererstes gemeint, dass Gott mir das sagt. Rede nicht anderen und vergeh selber an mein Wort. Hier bin auch ich gemeint. Aber ihr eben auch mit. Ihr sollt investieren ins Reich Gottes. Und glaubt mir, da gibt es unbegrenzte Möglichkeiten, wo ihr euer Geld reinstecken könnt. Unbegrenzte Möglichkeiten. Ich könnte bis 11 Uhr aufzählen. Ich könnte erzählen von Missionswerken in Indien, erzählen von Missionswerken im Sudan. Ich könnte euch erzählen von der Lukas-Schule, ich sitze gerade in der Vorsitzung von der Lukas-Schule, dieses gute christliche Werk unten im Wasser. Ich könnte erzählen von unseren Missionaren, die wir auswärts unterstützen. Ich könnte erzählen von der Renovierung dieser Kirche und. Es gibt so vieles, wo wirklich Geld nötig ist für das Reich Gottes. Und wo Gott mir immer wieder was sagt für mein Geld, aber auch dir. Und ich kann dir nur sagen, da wo Gott dich ruft, nicht weil ich ein Pastor oder ein Kirchenvorsteher anspricht, da wo Gott dich ruft, dein Geld zu investieren, das wirst du merken, da steckst du rein. Und das ist das beste investiertes Geld, auch wenn du es hier auf Erden nicht mehr siehst. Denn das wird ein Schattenhimmel sein. Wenn Gott dir klare Augen gibt, steckt dein Geld in die oder die Sache hinein, dann wirst du sehen, wie du gesegnet bist. Das ist etwas, was wir in der Ewigkeit erleben werden, wie wir Schätze im Himmel haben, wenn wir mit unserem Geld, und ich sage das eben ganz nicht, mit unserem Geld die Arbeit im Reich Gottes unterstützt haben. Ich sage nochmal nicht jetzt hier, dass ihr mich uns verschützt nach dem Motto, macht jetzt alle die Geldbörse auf und gebt St. Martini. Das sage ich absolut nicht. Ihr müsst immer prüfen, was Gott euch sagt, nicht was Pastor dazu sagt, gebt Geld, gerade die Kirche, weil viel Geld mit verdient, so nach dem Motto halt nicht. Also Geld geben ist gesegnet halt nicht und gibt es uns der Kirche nicht. Da hat die Reformation angefangen. So haben wir das gar nicht angefangen. Darum geht es nicht. Sondern wir müssen uns selber von Gott fragen und Gott sagt uns das dann, wo wir was hinzugeben haben. Aber wenn wir das selber persönlich verstanden haben, was sollen wir tun? Lass mich auch nicht erzählen, dass ihr den Zehnten geben müsst, nach dem Motto nicht, sonst bist du kein richtiger Christ. Und wenn dies und das tun musst, sonst seid ihr keine vernünftigen Christen. Aber das, was Gott euch sagt, das tut. Und dann investiert in das Reich Gottes. Gott lässt sich nicht schenken. Petrus kommt mal zu Jesus und sagt, Herr, was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir alles investiert haben? Wir haben unseren Job aufgegeben, wir haben kein Geld, wir haben keine Altersversorgung, wir haben Häuser aufgegeben, wir haben unsere Frauen und Familien. Was für Schön gibt es denn? Das sagt Jesus, jeder, der Frauen verlassen hat, Familie verlassen hat, seinen Job aufgegeben hat, nicht, der bekommt das ewige Leben und er wird es hundertfältig vergolden bekommen. Das ist meine Rendite. Hundertfältige Vergeltung für das, was wir tun. Gott lässt sich nicht schenken. Also 100-fältig heißt jetzt nicht 100% nicht. Das wissen wir ja. Wenn wir 100 Euro anlegen, sind 2% 2 Euro. Das heißt, wir haben nach einem Jahr 102 Euro. 100% ist ja 100 Euro angelegt, haben nach einem Jahr 200. Jesus sagt 100-fältig. Das heißt, 100 Euro bringen und 10.000 Euro mitnehmen. Ein viel größerer Betrag. Nicht ich verhalte das euch. Ich bin nicht der windiger Finanzberater. Ich sage das, was Jesus sagt. Ihr bekommt hundertfältige Vergeltung. Nicht, dass ihr eines Tages in der Ewigkeit sagt, Mensch, hätte ich das mal gewusst, wäre ich meine vernünftige Gemeinde reingegangen, wo mir der Pastor das richtig gesagt hat, aber der ist nicht klar geblieben. Nochmal, ich habe auch meine Probleme mit dem Wort, ich sage das ganz deutlich. Aber das sagt Jesus. Jetzt müssen wir wieder gucken, wen glauben wir denn? Sein Geld hat ihn dahin. Und an dem, was Jesus sagt, dass er sagt, sammelt euch die Schätze im Himmel. Übrigens, wenn man das hier auf Erden macht, dann ist es nicht nur so, dass man sagt, man trennt sich hier auf Erden von etwas und das war's, dann wir warten auf den Himmel, sondern Gott segnet Menschen auch hier. Wenn ich eines von alten Brüdern im Glauben und Schwestern im Glauben gelernt habe, klar im Herrn gehen und da auch beim Geld, nicht beim Portemonnaie aufhören, sondern auf dem Motto, ich bin mit Geld, aber mein Portemonnaie hat den Ruf Jesu noch nicht gehört, die da auch klare Jacke gehen. Bei denen ist das so, dass die immer wieder berichten können, wie der Herr sie segnet. Und eine der Geschichten, ich habe dir auch schon mal hier erzählt, die mir so eindrücklich ist, das ist ein alter Bruder aus meiner alten Gemeinde, das ist der Bruder Plattenberg, ich weiß gar nicht mehr, wo er noch lebt. Der Bruder Plattenberg hat immer erzählt, wie er kurz nach dem Krieg als Lehrling in der Woche 5 D-Mark verdient hat. Da war er, wie war es noch, jetzt musste noch 10 Stunden arbeiten, noch samstags arbeiten. Und weil er das Geld verdient, weil er seinen Lohn bekommen hat, und abends ist das Ziel ins Feld gegangen, da war die Evangelisation, ich habe einen Prediger gepredigt, hat dann am Ende des Tages eine halbe, eine der Stunde gesammelt für die Mission in Afrika. Und da hat er ganz deutlich für sein Leben gehört, das Geld muss er geben. Das ganze Geld, was er hatte, hat er alles reingeschmissen, in die ganze 5 Mark, und am Wochenende nicht mehr weggehen, hat nichts mehr gehabt, halt nicht, war dann blank. Aber Gott hat ihm das gesagt. Und weil er eben am Wochenende nicht mehr weggehen konnte, als junger Mann konnte nicht mal mit seinem Kumpel zu Bier trinken gehen, dann abends spät nicht, ist er halt als ein Großmutter besucht. Da kann man nicht so hat sich so gefreut, dass er kam. Es hat ihm 10 D-Mark geschenkt, nicht? Und da war der so beschämt. Da war der so beschämt, dass der zeitlebens immer wieder allen bezeugt hat, Gott lässt sich nichts schenken. Und glaubt mir, so ist das. Unser Herr und Gott, der uns sowieso alles gegeben hat, aber von dem, was wir abgeben, da lässt er sich nichts schenken. Und deshalb möchte ich das euch im eigenen Sinne anbefehlen. Investiert ins Reich Gottes, wo immer der Herr euch das sagt. Da zögert nicht, ne? Zögert nicht, dass er nicht von Widersacher macht, dem Motto mit dem Geld binden, sondern investiert in das Reich Gottes. Und dann drittes. Investiere in deinen Nächsten. Nochmal, Geld und Zeit, und dann beides zusammen, weil Zeit ja Geld ist. Investiere in deinen Nächsten. Das ist das, was uns Schätze sammelt in der Ewigkeit. Ja, wir kennen dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo Priester und Levit dann gehen und mit den Räuber gefallen vorbeilaufen, aber sich einer erbarmt. Der opfert erst seine Zeit, legt ihn auf sein Esel und bringt ihn in eine Herberge und dann gibt er dem Pferde auch noch Geld, damit er ihn versorgt und sagt, wenn ich wiederkomme, dann hat mich mehr gekostet, dann will ich es dir bezahlen. Er investiert in seinen Nächsten. Das ist zum Beispiel, was wir verstehen können und dürfen, wie wir zu handeln haben, unseren Nächsten. Wir sollen investieren. Und wenn ihr das tut, dann sammelt ihr euch nicht nur Schätze im Himmel, sondern ihr werdet auch merken, dass ihr ein glücklicheres Leben führt. Denn geben, so sagt unser Jesus Christus in der Apostelgeschichte, geben ist seliger denn nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Ihr werdet nicht glücklich dadurch, dass ihr immer mehr Reichtum anhäuft. Je mehr ihr habt, desto mehr wollt ihr. Und glaubt mir bitte eins. Ich kenne einige vermögende Leute, weil ich auf der Privatschule war, Leute meines Alters, die haben schon 2-stellige Millionenbeträge verdient. Aber die sind nicht zufrieden, wenn sie die erste Million haben, die sind auch nicht zufrieden, wenn sie das erste Mal 10 Millionen besitzen. Sondern wenn die 10 Millionen haben, dann wollen sie den nächsten Schritt. Das geht immer weiter. Das ist wie so, das ist wie mit Heroin abhängig. Nicht? Der erste Spritze nicht und die zweite, das muss immer mehr werden. Geld macht nie glücklich. Immer mehr haben wollen macht nicht glücklich. Aber geben macht glücklich. Wenn ich Geld weggeben kann, wenn ich mit meinem Geld an meinem Nächsten und mit meiner Zeit Gutes tun kann. Das ist übrigens nicht nur etwas, was die Bibel sagt, das ist auch wissenschaftlich fundiert unterlegt. Es gibt in Amerika eine Sozialpsychologin, die heißt Elizabeth Stan, und die hat ganz viele Studien zu diesem Thema gemacht, dass es eben für Menschen wesentlich beglückender ist, Geld wegzugeben, als Geld zu bekommen. Ja, zum Beispiel Leuten Geld gegeben. Und dann so mehrere hundert Spenden ab und hat dem Geld gegeben und hat einem Teil der Studenten gesagt, ihr müsst das Geld nehmen und müsst das für eure eigene Freude ausgeben. Dann müsst ihr das tun. Und im anderen Teil hat es die Geld gegeben und hat gesagt, ihr müsst das Geld nehmen und müsst anderen eine Freude damit machen. Danach hat man das dann ausgewählt, da gibt es ganz intelligente Systeme, wie man sowas rausfindet, wo man das, dass die Probanden merken. Und dabei ist immer wieder rausgekommen, dass die Gruppen, die ihr Geld für andere investiert haben, dass die wesentlich glücklicher waren als diejenigen, die sich ein gutes Abendessen gönnen konnten oder mal in Urlaub gefahren sind. Geben ist seliger denn nehmen. Du führst ein glücklicheres Leben, wenn du anderen Menschen die Gaben, die du hast, mit deinem Zeit, mit deinem Begabung, aber eben auch mit deinem Geld, Möglichkeiten eröffnest, als wenn du sagst, und ich versuche noch, die nächsten 100.000 Euro zu gewinnen und. Geben ist seliger denn nehmen. Ich glaube, mit solchen Menschen zu leben, ist etwas Wunderbares, die ihre Gaben, ihre Zeit, ihre Liebe, aber eben auch ihr Geld in andere einstecken. Das wisst ihr alle. Ihr wisst alle, wie gut es gewesen ist, als ihr versucht habt, euer Häuschen zu bauen und die Wohnung zu kaufen, wenn dann der Papa oder die Oma gekommen sind oder die Eltern und haben nochmal was über den Tisch geschoben. Ihr wisst ja, wie das geholfen hat. Ihr wisst, wie gut das gewesen ist, wenn jemand mal da war oder wie Taten eben berichtet hat. Einfach als man gemerkt hat, dass er selber nicht gut geht, der geholfen hat. Wisst ihr, das Tolle ist, dass wir uns nicht nur helfen lassen dürfen von anderen Menschen, sondern dass wir eben auch die Möglichkeit haben, die Gaben, die Gott uns gibt, in andere zu investieren, in unseren Nächsten. Und dazu möchte ich dir ganz gerne Mut machen, einfach zu gucken, dein Umfeld, wo sind denn Menschen, denen ich helfen kann, auch ganz konkret mit meinem Geld. Und das muss manchmal nicht viel sein, man würde es auch mit 2 Euro nutzen, wenn ich helfen kann. Aber ich kann Menschen helfen. Einer, der das gemacht hat, ist ein evangelikaler Christ, der Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Den kennen wir alle vom Namen nach, nicht nämlich nach dem sind die Volksbanken aufgebaut, da ist die Raiffeisenbanken genannt, die Raiffeisenbanken. Dieser Raiffeisen war ein Christ Anfang. Anfang des 19. Jahrhunderts, so in der Gegend, wo ich herkomme, da so vom Westerwald, im Sauerland her. Und damals, zu Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es noch viel Elend. Da gab es so, dass wirklich Menschen richtig auch verhungert sind, da gab es auch keine Sozialsysteme. Und zu der Zeit gab es viele Missernten und wer dann mitbekommen hat, die Bauern, die Kinder hungern mussten, ist dieser Raiffeisen zunächst einmal hingegangen, hat einen Brotverein gegründet. Ist hingegangen, damit er einen Verein hatte und dann hungernde Menschen Brot bekamen. Aber eben hat er festgestellt, das hilft nichts, wenn wir denen nur Brot geben oder nur für den Moment, wir müssen mehr tun. Wir müssen in die Lage versetzen, dass die auch dann wieder neu arbeiten können, dass Bauern ihr Saatgetreide kaufen können. Aber die haben ja kein Geld und ist hingegangen, hat das wenige Geld, was er gab, anderen gegeben. Hat das verliehen, erstmal zinslos, gar nicht weiter mit gearbeitet. Also eine wunderbare Sache. Und es hat so einen großen Raum bekommen, dass wirklich durch diese Tat, dieses Weitergeben von Geld anderen Leuten sein Geld zur Verfügung stellen, ganz viel Segen erwirtschaftet hat. Deutsche Bundespost hat diesem Mann zwei Briefmarken bisher schon gewidmet. Zwei Briefmarken. Also ihr wisst, wenn ihr das irgendwann auf eine Briefmarke bei der Deutschen Bundespost geschafft habt, dann habt ihr es geschafft, habt ihr irgendwie besonders mit Fußball gespielt oder seid Politiker gewesen oder habt was besonders Karikatives gemacht. Dieser Raiffeisen hat schon zweimal auf eine Briefmarke der Bundespost geschafft. Und auf einer Briefmarke, da steht etwas drauf, das finde ich ganz bemerkenswert, da steht drauf, Helfer der Menschheit. Auf einer Briefmarke der Bundespost. Helfer der Menschheit. Eine gefragt, meine Güte. Also wenn man das über das Leben eines Menschen sagen kann, Helfer der Menschheit, dann ist das was Großartiges. Und das haben sie übrigens in der Raiffeisen gesagt, eben weil der versucht hat, seine Zeit, seine Liebe und sein Geld in andere Menschen, in den Nächsten zu investieren. Aber wisst ihr, von uns wird vermutlich keiner schaffen, dass wir eines Tages eine Briefmarke bekommen, wo drüber steht, Helfer der Menschheit, weil vermutlich das, was wir gemacht haben, zu klein und vermeintlich in dieser Welt zu unbedeutend war. Wir werden alles eines Tages alle in der Ewigkeit sein, bei unserem Herrn Jesus Christus. Da werden wir vor unserem Gott stehen. Und dann wird Gott auf das schauen, was wir gemacht haben, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Liebe, wie wir die investiert haben. Wisst ihr, was dann toll wäre, wenn Gott sagen würde, du Überlegung, in deinem Leben ist ja vieles schiefgegangen. Aber mit so ein paar Prozentteil deines Lebens bist du auch ein Helfer in meinem Reich, bist du auch ein Helfer der Menschheit gewesen. Das würde ich mir wünschen für mein Leben. Aber damit das gelingt, dazu muss ich mein Geld investieren. Nicht auf meine Sparkasse, nicht in meine Aktienbriefe, sondern in meinen Glauben, in das Reich Gottes und in meinen Nächsten. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das tut. Angesichts dieser Finanzkrise, in der wir stecken, investiert in euren Glauben, investiert in das Reich Gottes und investiert in euren Nächsten. Und das deshalb, weil euch Jesus Christus zuruft, sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Frost fressen und wo Diebe nicht einbrechen können.